Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo Anita.
Hallo liebe Jules.
Na? Ich weiß was, was noch keiner weiß.
Ich weiß, dass du das weißt. Ja,
Haben gespoilert. Wir haben gespoilert bzw. geteasert, und es war ein bisschen gemein, die Leute so im Irrglauben oder im Nichtwissen zu lassen.
Ja, das stimmt.
Hau raus.
Ja, ich bin ja ein Monk. Also die Dinge müssen immer erstmal unter Dach und Fach sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bevor die nicht unter Dach und Fach sind, dann denke ich immer, ja, das kann ja noch dieses und jenes, und dann hast du schon irgendwas erzählt. Also Leute, es ist so, einige haben es ja mitgekriegt, wir haben unser Wohnmobil verkauft haben einen Wohnwagen gekauft. Man muss dazu sagen, das ist kein normaler Wohnwagen. Dieses Ding ist 10,40 Meter lang und eigentlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Ich kann es jetzt erst erzählen, weil wir den jetzt letzte Woche Donnerstag haben wir den abgeholt, sind dann am Freitag direkt aufs Seminar. Mein Mann hat sich komplett zugeschissen, das Ding zu fahren.
Kann ich verstehen.
Oh, ich kann ihn auch so verstehen. Ich muss auch echt sagen, ich war überrascht, wie sehr man dieses Ding im BMW merkt. Mhm. Ne? Der BMW ist ja auch ein recht schweres Fahrzeug, ich glaube 2,8 Tonnen, aber du merkst das Ding hinten dran unglaublich. Also das Auto muss echt richtig rackern. Und und dann kommt hinzu, dass dort das in Gladbeck, wo wir waren, der Stellplatz, der war schon fürs Wohnmobil seinerzeit eng. Und da überhaupt reinzukommen, war die letzten 30 Minuten unserer Fahrt, unserer 5,5-stündigen Fahrt übrigens, von einem Stau in den anderen, hat mein Mann mir hat nur gesagt, ich komme da nicht rein, und dann müssen Leute warten und bla 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 und so. Naja, und es ist dann natürlich blöderweise genauso gekommen, wie er es befürchtet hat. Also er ist super da reingefahren eigentlich, aber es dauert halt einen Moment. Ja, also du musst dir ja vorstellen, wir sind so lang wie ein LKW. Wir sind jetzt mit BMW vorne dran, sind wir knappe 16 Meter lang. Ja, so. Und da stand halt so ein Typ in so einem alten Honda und hat sich dermaßen echauffiert und gehupt und sonst irgendwo. Also, weißt du, wir standen mitten auf der Gas. Es dauerte einfach, bis wir da reingefahren sind. Das war alles, ja. Und er hat uns übelst angemacht. Die Reichen mit ihren Problemen und so. ich war echt mal kurz ein bisschen sprachlos irgendwie. Und wir sind natürlich von allen möglichen Leuten angesprochen worden. Ich muss sagen, eigentlich alle wohlwollend, ja, aber eine, die dort vom Verein ist, die war auch Teilnehmerin, auf einmal, es war so ganz komisch, das Gespräch kam halt auf den Wohnwagen und den Herhaben und was weiß ich, weißt du, und dann hatte sie irgendwie so das Bedürfnis, mich zu verteidigen und hat gesagt, das hat Anita keiner geschenkt, da hat die für gearbeitet und so, ja, also das war irgendwie so strange, weißt du, weil ich so dachte, warum verteidigst du mich jetzt? Ja klar, habe ich für das Ding gearbeitet und so. Also ich sage mal, die ersten Schritte dafür, dass wir im Wohnwagen leben, sind gegangen. Also keine Sorge, Leute, dieses Jahr läuft noch alles normal mit Erlebe deinen Hund und so weiter. Aber ich werde auch nicht jünger. Es war schon absolut die richtige Entscheidung, das Ding jetzt zu kaufen und dann eben zu gucken, ganz flexibel, sage ich mal. Also wir werden jetzt nächstes Jahr werden wir gucken, wenn die Seminarorte gut beieinander liegen, dass wir von einem zum anderen fahren. Also dass wir schon mal das Erleben außerhalb von einem Urlaub natürlich, wie das ist, ne, da in dem Ding zu leben. Und dann schauen wir mal, wenn wir uns da langsam hintasten. Aber auf jeden Fall ist dieses Gerät oder auch das Schiff, ja, da, du hast ihn ja auch noch nicht live gesehen. Wenn du da reingehst, wirst du sofort merken, okay, hier kann man wirklich leben. Also nicht nur mal für ein paar Tage oder mal für einen Urlaub, sondern da kann man wirklich drin leben. Zumindest, wenn man so drauf ist, wie mein Mann und ich. So. Jetzt muss man dazu sagen, dass im Vorfeld, ja, Gott war ich froh, habe ich nur gespoilert, ja, weil im Vorfeld sind so viele Dinge schiefgegangen. Das ist einfach unglaublich. Und ich muss ehrlich sagen, wie oft ich in den letzten 2 Wochen gedacht habe, Leute, wenn ich so arbeiten würde wie ihr, ja, da käme keiner mehr zu mir. Bin ich von überzeugt, ja. Weißt du, da telefoniere ich mit diesen Wohnwagenmenschen und dann sagt jetzt, und ich sage, hey, wir wollen am 4. September zulassen. Wie ist denn das mit dem Brief? Und dann sagt er zu mir, ja, der ist noch in Schweden. Weil das Ding kommt ja aus Schweden, ne? Ich sage, was macht der Brief in Schweden? Weißt du, ich hatte ja schon bezahlt. Entschuldigung, hallo? Was macht dieser Brief in Schweden? Ja,
ja. Ja.
Sag ich, wie lange dauert das? Ja, 10 bis 14 Tage. Sag ich, nein, einfach nein. Also, weißt du, es war alles, ich schreibe ja 10 E-Mails vorher, damit ich safe bin mit allem, ja. Ich sag, das Wohnmobil wird abgeholt, dann haben wir nichts mehr, womit wir zum Seminar fahren können, ja, wenn wir den nicht zulassen können, weil bei der Zulassungsstelle ist es natürlich auch so, da kriegst du auch nicht sofort einen Termin, so für übermorgen oder so, ja. Naja, also das war auf jeden Fall, das war unglaublich. Dann hatte ich mit der Bank vom Wohnmobil auch irgendwie gefühlt 10 Telefonate oder so. Und wo Leute dir eben einfach Dinge zusagen und die dann nicht erledigen. Ja, ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Ich bin so kundenorientiert immer. Der Kunde, der ist mir heilig. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, auf dem Amt läuft es ein bisschen anders.
Naja gut, das war ja aber kein Amt. Ich meine, das ist eine Firma, die den Wohnwagen verkauft hat. Ja,
ja, vor allem bei dem Preis. Vor allem bei dem Preis. Also das sind ja diese Luxusdinger. Da weiß ich nicht, da erwarte ich schon eine gewisse Professionalität, sage ich dir ehrlich.
Ja, und weißt du, es ist, also ja genau, eine gewisse Professionalität. Genau, ja. Und dass man sich kümmert.
Ja,
und das sind ja so Dinge, warum muss ich denn bitte als Kunde daran denken, dass mir der Brief aus Schweden geschickt wird? Was ist denn mit denen? Ja. Warum ist eine Bank nicht in der Lage, beim Wohnmobil mir den Brief zuzuschicken, 2 Wochen nachdem ich alles bezahlt habe? Das verstehe ich einfach nicht. Was ist denn mit euch? Ja. Und warum muss ich da als Kunde hinterherrennen? Ja,
ja,
also, das ist wirklich, wirklich, muss ich sagen, das absolut, also.
Ja, vor allem war es ja im Vorfeld alles besprochen, oder? Es war eben von Anfang an klar und er hat ja alles abgenickt.
Ja.
Und dann finde ich es halt schwierig.
Ja.
Vor allem, dass er dann ja auch auf Messe
und weißt
war
du,
und so, ja.
Jetzt gerade heute, wir haben jetzt Mittwoch, am Montag haben wir das Wohnmobil in die Werkstatt gebracht. Und in die Aufbereitung. Und auch da, Jules, ich bin gespannt, was da rauskommt, was ich beim nächsten Podcast erzähle, ja. Habe ich ganz genau mit Liste, mit To-Do-Liste gesagt, was gemacht werden muss, ja. Und trotzdem, als wir den jetzt abgegeben haben, sind wir diese To-Do-Liste, weil ich ja so ein Monk bin, nochmal durchgegangen.
Ja.
Und da sind wieder 2 Dinge aufgefallen, die dann bei denen nicht drauf standen, aber bei mir schon. Also, ja. Okay, ich will mich da jetzt auch nicht reinsteigen. Mir ist nur im Zuge dieser, du nennst es Professionalität, ich nenne es eine Verantwortung und auch Wertschätzung und auch Respekt, ehrlich gesagt, dem Kunden gegenüber. So sehe ich das, ja. Und dazu ist mir eingefallen, dass ich habe im Podcast alles Mögliche erzählt. Ich habe aber, glaube ich, vergessen zu erzählen, dass ich 1,5 Jahre eine Kneipe hatte. Das passt nämlich ganz gut zu diesem Thema, ja. Ich war ganz, ganz jung. Da habe ich noch studiert und ich habe ja meinen ersten Mann in einer Studentenkneipe in Gießen kennengelernt. Und wir zwei haben dann beschlossen, ich glaube, das war sogar noch vor unserer Hochzeit, Wir machen eine Kneipe auf in Marburg. Marburg, an alle Marburger, nimmt's mir nicht übel, aber Marburg ist Deutschlands erste offene Irrenanstalt, das wussten wir aber nicht. Wir hatten ein kleines Bistro, sag ich mal, ja. Und wir haben, weil wir beide keine Ahnung hatten, ja, wir haben uns nie ausgerechnet, ob wir bei voller Auslastung leben können von diesem Laden. Das haben wir uns leider nie ausgerechnet. Hätten wir mal gemacht, dann hätten wir gewusst, egal was wir tun, egal wie voll das Ding ist, vergiss es einfach. Das war einfach ganz, ganz arg winzig mit ganz wenigen Tischen. Aber halt noch im Sommer hast du draußen noch Tische gehabt. Also im Sommer ging es einigermaßen. So, und wie ich darauf komme, wir haben es da Hals über Kopf reingestützt, wir haben renoviert, das Ding hieß Pinboard und war quasi voll mit, wie heißt Pinboard auf Deutsch?
Es ist eine Pinnwand, oder?
Ja, eine Pinnwand, genau. Ja, ja. Genau, überall Pinnwände halt an den Wänden, ne? Und das sollten die Leute so Suche und Biete halt dran kleben. Ja, das
So
war
wie es im
so.
Supermarkt ist.
Ja, genau. Das war so quasi das Konzept von.
So ein schwarzes Brett.
Ein schwarzes Brett, genau.
Ja.
Und das lief also ganz okay, sage ich mal. Ich habe alles gegeben, also direkt vor unserem Laden war es so eine Steintreppe. Was wir halt nicht wussten, war, dass das ein Obdachlosentreffpunkt war. Also quasi direkt vor unserer Haustür. Und in Marburg ist normal, ne, dass die Obdachlosen zum Aufwärmen sich irgendwo reinsetzen können. Das ging aber bei uns nicht. Also wir haben einfach viel zu wenig Tische gehabt. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir die leider immer wieder zur Tür begleiten mussten. Und ich möchte dazu zwei Dinge erzählen. Das eine zum Thema Professionalität und Kunde und so. Weißt du, ich habe morgens im Sommer, ich glaube, eine halbe Stunde die Tische draußen, weil es ging so ein bisschen bergab, die Tische aufgerichtet. Ja, weißt du, mit Bierdeckeln und so, dass die gerade standen.
Ja.
Ja, ich habe Unmengen an Zeit investiert, jeden Tag auf jeden Tisch frische Blumen hinzustellen. Ja, und dass das immer schön aussah für die Kunden, dass die Schirme, die Sonnenschirme immer sauber waren und so weiter. Und ich war zutiefst davon überzeugt, dass der Laden deshalb so gut läuft, weil ich eben das so gemacht habe. Also weißt du, so diese Details halt, ja. Es ist wie hier bei uns zu Hause bei Leben mit einem Hund. Das sind diese Steinchen am Anfang und so. Das sind kleine Gesten, ja. Von denen ich aber überzeugt bin, dass sie was mit den Menschen machen, ja. Und als wir das Ding dann, ich erzähle gleich, warum wir aufgehört haben nach so kurzer Zeit, aber als wir das Ding dann verkauft hatten, bin ich aus irgendwelchen Gründen, ich musste Marburg nochmal aufs Amt, keine Ahnung, bin ich halt an dem Laden nochmal vorbeigelaufen. Jules, es sah aus wie Kraut und Rüben draußen. Kraut und Rüben. Schiefe Tische, keine Blumen, dreckige Aschenbecher. Und was war? Alles saß voll.
Ja,
weißt du, wie
okay.
ich meine? Und da, deswegen, wenn ich sage, wenn ich so arbeiten würde, dann kommt das aus so einer tiefen inneren Herzensüberzeugung heraus, dass Menschen, die mir Geld geben, und es ist egal, ob es um ein Cappuccino geht oder um eine Einzelstunde oder um ein Seminar, die haben es verdient, dass ich mein Bestmögliches gebe, sie zufriedenzustellen. Sehe ich jedenfalls so, ja.
Ja.
Und es war trotzdem wirklich entsetzlich für mich, zu sehen, dass da jemand sich überhaupt keine Mühe gab und da trotzdem Leute saßen. Wolltest du was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich bei aller Liebe mir dich nicht in der Gastronomie vorstellen kann, aber ich kann mir definitiv vorstellen, was du da getrieben hast mit dem alles schön machen, alles aufs kleinste Detail achten, weil das bist ja einfach du.
Ja.
Und ach, schade, sehr, sehr schade.
Ja, naja, und die Geschichte, warum wir aufgehört haben, ist wirklich krass, wirklich, wirklich, wirklich krass. Denn ich hatte ja schon erwähnt, wir mussten ja immer die Obdachlosen wieder zur Tür begleiten. Und es war so, es war irgendwie mittags, mein Mann war unten in der Kneipe und oben drüber haben wir gewohnt. Jedenfalls auf einmal, ich weiß gar nicht, was ich am Machen war, kommt mein Mann hochgerannt, reißt die Tür auf und sagt, da steht der so und so, den kannten wir, mit einem Vorderladergewehr. Ja, so. Und
ja, aber ihr kanntet den vom Hörensagen oder
nein,
war der ein
nein, nein,
Bekannter
wir
von
kannten
euch?
den, weil wir den rauskomplimentiert haben.
Ach so, ja, okay.
So. Und der gute Mann war ein bisschen betrunken.
Ja, okay.
Und ein bisschen schlecht gelaunt, wie wir alles später in der Gerichtsverhandlung erfahren haben. Also der war betrunken und der hatte wohl irgendwie einen Termin beim Arbeitsamt oder Sozialamt oder was weiß ich. Und das ist halt nicht gut gelaufen. Und
ja,
da hat er sich halt, ein paar Bier hinter die Binde gekippt, was das große Glück für meinen Mann war, weil der stand mit dem Vorderladergewehr in der Tür, also in der Tür vom Bistro, mein Mann stand hinter der Theke und legte halt an und drückte ab. So. Und der hatte aber vorher dieses Gewehr in seiner Tasche, wo sein Bier drin war, und es war Bier über das Zündhütchen, weißt du, drüber gelaufen.
Ja, ja.
Das heißt, es machte Klack, es ist aber nichts passiert. Und mein Mann dann geistesgegenwärtig sofort zur Tür gerannt, abgeschlossen, zu mir hochgerannt, Polizei gerufen und so weiter. Derweil hatte der draußen sein Zündhütchen gewechselt, konnte zu uns rein. Und man sah noch Jahre später, der hat dann gegenüber war eine Eisdiele. Der hat dann gegenüber auf die Eisdiele geschossen. Und du hast noch
Alter.
Jahre später diese Einschläge gesehen. Weil diese Vorderladergewehre, die sind nicht ohne. Und in der Gerichtsverhandlung, der Gutachter hat gesagt, hätte das erste Zündhütchen gezündet, wäre mein Mann tot gewesen. Sofort.
Boah.
Aus der Entfernung,
Ei, ei, ei.
Das war ja, wie gesagt, ein ganz kleiner Laden, ja. Ja, und
Das ist voll der Krimi bei dir,
ja, voll,
heilige.
ja. Es ist wirklich
Boah.
passiert, Leute. Es ist wirklich passiert, ja. Und ja, und das war der Tag, an dem ich zu meinem Ex-Mann gesagt habe, das war es jetzt für mich. Also das war unfassbar anstrengend. Ich hatte mich völlig übernommen mit dieser Kneipe. Wir haben 7 Tage die Woche selber gearbeitet. Wir hatten dann zum Schluss noch 2 Bedienungen, die uns wenigstens ein bisschen Luft verschafft haben. Aber es war alles einfach unfassbar viel Arbeit. Unfassbar viel Arbeit, die ich so völlig falsch eingeschätzt habe. Das heißt, ich war eh schon echt durch. Also ich war so wie, ich hätte auch schon ein halbes Jahr vorher rausgewollt. Aber nachdem das passiert ist, habe ich gesagt, scheiß auf die Schulden, ist mir alles egal. Das war's. Das war's einfach. Wir hören auf, ja. Ja. Also, Gastronomie
Also,
kann ich euch sagen. Kann ich euch sagen, das mache ich nicht nochmal. Aber ich war eine super Bedienung, Jules, echt. Ich habe da, ich musste
am
Anfang, der Laden war ja tot, der war ja 2 Jahre zu. Ich bin am Anfang, wo ich erzählt habe, eben von diesem Mäuerchen, ich bin zu den Mäuerchen, ich habe die Leute, die dort saßen, angesprochen und eingeladen, bei uns was zu trinken. Also, ne?
Wow, so marktschreiermäßig.
Ja, genau. Das hat auch gut funktioniert, ja. Das Ding lief besser und besser. Aber wie gesagt, also ich war viel zu jung für sowas. Viel
Wie
zu
alt
jung.
Warst du da circa?
Boah, 20. Vielleicht.
Ja, okay.
Ja, genau, so war das. Ja, also haben wir das Thema, das ist so witzig, heute ist mir das erst eingefallen, oder ich sag mal, die Tage ist mir das eingefallen, wegen diesem, ne, wie arbeitet ihr eigentlich? Und dann habe ich gedacht, hey, ist das ein Podcast noch gar nicht erzählt, weil es ist ja auch mal wieder so eine typische Anita, ne, extra geile Geschichte, ja. So, und die geilen Geschichten, die nehmen kein Ende. Leute, ich habe noch eine. Und ich sage euch, diese Geschichte werdet ihr nicht glauben. Ich habe ja erzählt, dass das im Vorfeld mit dem Wohnwagen alles so eine, ne? Dönsgeschiss und vieles schiefgelaufen und so weiter. Und ich habe schon gar nicht mehr geglaubt, dass wir am 4. September tatsächlich zulassen konnten. Ich habe es nicht geglaubt, ja. Dann ist denen übrigens da, den Wohnwagenleuten ist noch eingefallen, hups, es ist ja Messe in Düsseldorf. Wir haben ja gar niemanden, der den beiden das Ding einweisen kann, ja. Du brauchst eine 4-5-stündige Einweisung eigentlich in dieses Ding, ja. Na gut, jedenfalls, wir fahren morgen um 9 zur Zulassungsstelle. Mein Mann sagt noch, soll ich im Auto bleiben? Weil immer, wenn ich irgendwo dabei bin, geht alles schief. Und
Oh je, oh Gott.
Ich sag, ach Schatzi, was soll denn jetzt noch schief gehen und so weiter. So, wir haben gar nicht lange warten müssen, vielleicht 20 Minuten oder so, kommen da rein in die Zulassungsstelle. Eine unfassbar nette Dame, also überhaupt nicht Amt. Gar nicht, ja. Also das totale Gegenteil von allem, was ich die Wochen vorher erlebt habe. Zuvorkommt, nett. Einfach mega. Also einfach mega, mega, mega. So, ich die ganzen Unterlagen in einen Umschlag gepackt und wir fahren los. Warte, ich muss was trinken. Wir fahren los. 150 Kilometer, by the way. Wir fahren los und kommen da bei dem Wohnwagenmenschen an, weil wir ja den Wohnwagen abholen wollten, weil wir ja am Freitag aufs Seminar wollten.
Also da war er schon zugelassen quasi.
Ja, wir kamen mit den Papieren.
Ja.
So, wir kommen in dieses Büro rein, ich lege das alles auf den Tisch und der Typ, also der den Typ vertreten hat, der uns eigentlich hätte, ihr wisst schon, ne, der aber blöderweise auf der Messe war, guckt in die Papiere rein, in diesen Fahrzeugbrief und sagt, da ist unten das Fahrzeug nicht eingetragen. Und ich sage, bitte was? Er sagt, ja, steht oben das Kennzeichen, alles, aber die Fahrzeugdaten fehlen. Also jetzt noch, wo ich es erzähle, weiß ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ja? Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie oft in deinem Leben hast du einen Fahrzeugbrief in der Hand gehabt? Ich habe gar keine Ahnung, wie der aussieht. Also es wäre mir nicht aufgefallen, weil ich gar nicht weiß, wie der aussieht. Ja, wie oft habe ich so ein Ding in der Hand? So gut wie nie. Ja, ein Fahrzeugschein, okay, da weiß ich, wie er aussieht. Aber Fahrzeugbrief, keine Ahnung. Und dann brach natürlich die Hektik aus. Ja, und auch hier, liebe Zuhörer, merkt ihr wieder, warum ich nur gespoilert habe. Ja, weil genau solche Dinge, ja, sind es das dann, was dann am Ende alles anders wird. Naja. Jedenfalls, sagen wir, was machen wir denn jetzt? So, mein Mann ruft bei der Zulassungsstelle an. Ja, hilft nichts, ne? Wieder zurück. So. Aber die Dame, die vertretungsweise da war, um die Einweisung zu machen, die musste halt in ein paar Stunden weg. Das heißt, mein Mann ist dort geblieben. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin 150 Kilometer zur Zulassungsstelle gefahren.
Du, die eigentlich nie gern Auto fährt.
Ich, ja, mein Mann hat mich auch dreimal gefragt. Ich sage, Schatz, wir haben keine Wahl. Wir haben einfach keine Wahl. Der hat interessanterweise auch, als ich wieder da war, fünfmal mir gesagt, wie dankbar er mir ist. Oh und Gott. Bla bla, weil er das natürlich weiß, dass ich nicht gern Auto fahre. Und ich habe zu ihm das gesagt, was ich immer sage, was ich Freunden und von Familie auch immer sage. Leute, wenn es brennt, mache ich alles. Wenn es nicht brennt, lasst mich in Frieden. Also hätte ich irgendeine andere Lösung gehabt, hätte ich die genommen, gnadenlos. Aber es gab keine. Es gab einfach keine. Sonst hätten wir einfach ein fettes Problem gehabt. Ja. So, und Leute, jetzt haltet euch fest. Ich gehe also zur Zulassungsstelle in das gleiche Zimmer, in dem ich vorher schon war. Die Dame, die sehr nette Dame, die hat schon, das, weißt du, das Haupt gesenkt, die Hände überm Kopf und sagt, ich schäme mich so, ich schäme mich so, ich schäme mich so.
Oh je.
Und ich sag, ruhig bleiben. Ja, ich sag, ruhig bleiben, Fehler passieren, alles ist gut. Nein, das darf nicht passieren. Soll ich Ihnen sagen, warum das passiert ist? Und ich sag, ja, das wäre nicht so schlecht. Festhalten, Leute. Da sagt die zu mir, ich bin doch die, an der sie nachmittags mit ihren Hunden immer vorbeirollern. Ich bin die mit den kleinen weißen Kläffern.
Nein.
Leute.
Alter.
Das ist die Besitzerin der Bichon Frikassés, von denen ich schon öfter erzählt habe. Und die sagte, dass die so, ich habe sie gar nicht erkannt. Also ich kennst mich ja, ne? Ich kriege dich, also auch wirklich Namen und Äußeres und das ist alles Schall und Rauch irgendwie für mich. Und ich sag, und sie sagt, sie war so geschockt, dass ich auf einmal an der Zulassungsstelle vor ihr stehe, ja, dass sie wohl vor lauter Nervosität einfach vergessen hat, die Fahrzeugdaten auf diesen Scheißbrief zu drucken. Du, sowas gibt's doch gar nicht. Jetzt mal ernsthaft.
Ja,
warum passiert mir sowas?
Ja, und du hast auch immer gesagt, dass du die ja wahrscheinlich eh nie irgendwie sehen wirst oder so. Oh Gott.
Unfassbar, Leute. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Ja, gut. Ich bin dann die mit dem richtigen Brief diesmal die 150 Kilometer wieder zurückgefahren und habe natürlich von dieser Einweisung gar nichts mitgekriegt, was echt ein bisschen dumm ist, weil es da viele Dinge gibt, ne, die du beachten musst und es natürlich viel, viel besser ist, wenn da vier Augen drauf gucken anstatt zwei.
Ja.
Aber gut, wir müssen es jetzt halt so hinnehmen, wie es ist. Wir sind gut zum Seminar gekommen, von daher, ja.
Ach, bei diesen Einweisungen merkst du dir doch sowieso die Hälfte gar nicht, einfach gar nicht, weil das so viel Input ist, in 5 Stunden alles aufzunehmen, ist ja fast, oder 4, 5 Stunden aufzunehmen, ist ja fast unmöglich. Also besser so und zugelassen als, krass.
Ja, aber ja, vielleicht verstehen das die Zuhörer da draußen auch, das sind alles so, aber wenn man eben ein Monk ist, ja, der sehr durchstrukturiert ist und sehr, ne, so, ne, bitte immer alles gleich, ja, bin ja wie so ein Schlosshund, ne, bitte keine Veränderung, bitte alles gleich, also schon Veränderung natürlich im Sinne von Entwicklung, aber bitte nicht von einem Tag auf den anderen alles ändern, das ist echt wirklich, das ist für mich ganz, ganz schwierig, auch die Abläufe in dem Wohnwagen sind völlig andere, weil du auch an der einen Seite quasi des Wohnwagens hast du eine riesen Küche und komplett an der anderen Seite hast du ein Bad und es ist egal, ich will euch damit nicht langweilen, es sind einfach viele Veränderungen und ich habe echt wirklich, ja, also für meinen Geschmack, du musst dir vorstellen, es ist ja jetzt Erlebe deinen Hund Woche. Mhm. Ja, jetzt am Freitag geht's los und normalerweise ist Erlebe deinen Hund von der Vorbereitung her wirklich anstrengend einfach. Mhm. Ja, anstrengend, dass das für die Kunden ja alles schön ist und so weiter. Und ich empfinde diese Woche jetzt gerade als totale Erholung. Ja, ja, gegenüber dem Stress, der irgendwie vorher da war.
Naja, vor allem, wenn man so viel im Kopf hat, ist das ja ein unfassbarer Stress. Ich kenne das ja, wenn ich weiß, heute das, morgen das, wenn alles so durchgetaktet ist, da hast du schon, da stehst du schon früh auf und hast eigentlich gar nicht so richtig gut geschlafen, weil du weißt, was alles auf dich zukommt. Und ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich ein freies Wochenende habe zum Beispiel, dann werde ich richtig innerlich unruhig, wenn ich weiß, dass ich auch nur privat irgendwie was habe oder so.
Ja.
Also, ich finde, das Hirn spielt da immer schon eine krasse Rolle noch mit.
Ja, absolut, ja. Also, naja, und dann war es ja auch noch bei diesem Seminar so, in Gladbeck, Rudelharmonie war das. Mhm. Ich bekomme die Teilnehmerliste von der Elli und ich gucke ja dann immer alle Rudel durch. Ich gucke, dass ich die schon mal auf die Trainer aufteile, zumindest vorläufig und so weiter. Und dann gucke ich Rudel Nummer 14, Leute, 10 Nackthunde. 10. In Worten 10. 10 Nackthunde. Okay. Und jetzt ist es so, wenn ich die Rollen im Rudel einschätze, innerhalb eines Rudels, brauche ich tatsächlich alle Hunde in Bewegung. Mhm. Ja. Und Halleluja war der Platz nicht groß, den wir zum Einschätzen hatten. Halleluja. Ja. Und die macht diese 10 Leinen ab und du kannst ja nicht schielen. Also weißt du, was ich meine? Dein Auge muss sich ja entscheiden, guckt es jetzt in die eine Ecke oder guckt es jetzt in die andere Ecke. Und ich mache das dann immer so, wenn die Rudel so groß sind, dass ich sage, so, ich gucke jetzt erstmal, ob irgendwelche Hunde auffällig miteinander sind, ja. Zum Beispiel einer dem anderen ständig in den Hals reinbeißt oder sie so auffällig parallel laufen oder sie gehen vorne hoch wie Pferde, weil das immer, also nicht immer, aber das sind erste Anzeichen für eine doppelte Rolle. Dann weiß ich die Rolle noch nicht, aber ich weiß schon mal, okay, die sind doppelt. Und dann sortiere ich die immer raus. Das heißt, sobald ich das weiß, ne, werden die angeleint und dann gucke ich den Rest. Ja. Und man muss sagen, diese Frau war eine Neukundin. Es war übrigens noch ein Schäferhund dabei. Also
ja.
Ich glaube 10 Nackthunde und ein Schäferhund oder 9 Nackthunde und ein Schäferhund, irgendwie sowas. Und die sollen ja nicht korrigieren am Kofferraum, ne? Die sollen ja ganz normal reinkommen. Und ich sag dir schon, als die Frau reinkam mit ihren 12 Nackthunden, habe ich schon gedacht, Mensch, irgendwas machst du richtig, weil es war nicht laut. Es war nicht drüber. Es war, also die liefen mehr oder weniger wie so eine Traube halt hinter ihr, als sie reinkam. Und nachdem ich dann fertig eingeschätzt habe, habe ich ihr gesagt, also ich sage ja nicht mehr, was willst du hier? Das habe ich jetzt schon dazu gelernt, dass wir das nicht mehr machen. Ja. Aber ich habe gesagt, ich mache dir ein Riesenkompliment. Weil das ist bei so vielen Hunden, okay, die sind klein, aber trotzdem, bei so vielen Hunden, ja, auch nach dem Ableinen, die sind nicht losgerast wie die Geisteskranken oder irgendwas, ja, die haben noch Rücksprache mit Frauchen gehalten. Also ich war wirklich, wirklich beeindruckt, ja, weil viele Hunde beeinflussen sich gegeneinander und wenn wir dann als Menschen kein Mitspracherecht haben, ist echt schwer. Natürlich, klar, ne, kannst du immer noch was verbessern und ne, behandelst die Hunde dann nach Rollen, da wird sich noch mal was verbessern. Aber großartig, also großartig. Und ich muss echt sagen, wenn ich bei Rudelharmonie auf den Zettel gucke und sehe 10 Hunde, dann ist echt Horror bei mir. Ja, Horror. Und dann mache ich echt mir Gedanken, wie schätze ich das am besten ein? Mache ich nur 5 und dann verwerfe ich den Plan wieder, weil ich muss sie ja alle sehen und so. Also großartig. Wenn du das hörst hier, meine liebe Nackthundfrauchen, dann das Kompliment auch an der Stelle nochmal großartig. Also, ne, weil es gibt es natürlich auch anders, ne, dass du denkst, ne, warum hast du so viele Hunde? Hast du, ne, kriegst du schon einen nicht richtig auf die Reihe, ja.
Und was ja da zum Glück nicht der Fall war.
Nein. Dann hatten wir noch ein weiteres Rudel. Lass mich lügen. 2 oder 3 Huskies. Und die anderen, I don't know. Ich glaube Mixe oder so. So. Und das war deshalb krass, weil die arbeiten mit diesen Hunden. Das heißt, die machen Carnicross. Und ich glaube, Scooter auch.
Cool.
Also alles Sportarten mit sehr viel Go. Ja. Und die hat echt Arbeit gehabt in der Leinführigkeit. Ja. Und ich habe da halt von draußen so drauf geschaut und habe gedacht, ja, es ist eine Riesenherausforderung, die ich auch selber kenne, da sage ich gleich was dazu, einen Arbeitshund im Alltag führbar zu machen. Ja, so. Und das ist mir ja seinerzeit, über Kismi haben wir ja schon gesprochen, mein Mali wirklich gut gelungen, weil ich aber wirklich ganz, ganz krass von Anfang an drauf geachtet habe, dass die, wenn wir ins Rettungshundetraining oder in Einsatz gefahren sind, dass die ganz viele Signale hatte, also 3, 4, 5 Signale hatte, die ihr gesagt haben, jetzt ist Arbeit. Ja. Und wenn die Signale nicht da waren, dann war für sie auch nicht Arbeit. Das heißt, ich hatte das Thema nie mit, ne, zum Beispiel fehlende Leinenführigkeit. Ja. Also im Training wollte ich, ja, wenn ich die Leine befestigt habe, zieh mich an den Ansatz, ich klicke dich ab und dann bitte mit Vollspeed durch den Wald. Das kann ich im Alltag nicht gebrauchen. Und ich habe es halt wirklich sauber aufgebaut. Von klein. Also ich weiß, dass es geht. Aber als ich diesem Team zugeschaut habe, habe ich gedacht, ja, wenn du das aus Gründen, das reicht ja schon zum Beispiel, dass du den Hund gar nicht als Welpen bekommen hast. Ja, wenn du das irgendwie nicht so sauber aufgebaut hast, dann hast du natürlich mit Hunden, die die Sportarten ausführen, die mit sehr viel Vorwärtsdrang verbunden sind, hast du echt Arbeit. Und man hat auch, wenn sie also stehen geblieben ist zum Beispiel, ich glaube Schlitten fahren die auch noch, fällt mir gerade ein, wenn die stehen geblieben ist, ging dieses Gejaller los, dieses typische Husky-Gejaller, was man ja auch kennt vom Start beim Schlitten und so. Und boah, ich muss echt sagen, also die habe ich nicht beneidet. Die habe ich echt nicht beneidet, weil die war, boah, ey.
Ja, wobei ich dann definitiv ein großes Kompliment auch mal lassen möchte. Ich meine, ich war ja nicht dabei am Wochenende, aber ich finde es schon auch cool, wenn man sich solche Hunde anschafft, dass man da genauso mit denen arbeitet.
Ja.
Heißt nicht, ich bin ein Auslastungsfan im Sinne von jeder Aussie, jeder Border muss von Anfang an ausgelastet werden, bla 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 Bullshit. Aber diese ganzen Arbeitslinien finde ich dann mega, wenn sie wirklich gearbeitet werden.
Ja, absolut. Absolut. Nur, ich denke halt natürlich auf der anderen Seite ist die Frage prozentual gesehen, ne? Wie viel macht denn der Sport aus? Ja. Also, weiß ich nicht, habe ich sie auch nicht gefragt. Ja, also. Wenn das 50-50 ist, ich denke, dann kann man locker mit ein paar Einbußen im Alltag leben. Ja. Aber wenn das irgendwie so 30% drin und ich dann 70% im Alltag wirklich ja eben die Konsequenzen dessen zu spüren bekomme, die war unfassbar geduldig, Jules. Boah, war die geduldig. Die hat, weil es war wirklich, also es war, boah, hat den einen Hund korrigiert, da war der andere vorne, weißt du? Dann hat es den anderen Hund korrigiert, dann war der dritte vorne und so. Also, dann musst du erst mal bringen, ja, dass du da in der Ruhe bleibst und nicht wütend wirst und nicht grantig gegen die Hunde und so weiter. Also, das war echt
Wir
Wahnsinn.
hatten am Wochenende war ja das erste und einmalige Campingseminar dieses Jahr. Und da war eine Teilnehmerin dabei. Ich möchte es extra Teilnehmerin und nicht Kundin nennen, weil komme ich später wahrscheinlich noch dazu, warum ich das jetzt nicht Kunde nennen möchte.
Nein, erzählst du jetzt gleich.
Ja. Also erstmal zu der Story. Es war eine Teilnehmerin dabei, die hatte einen Schäferhund aus Leistungslinie, schwarz. Den hat sie das ganze Leben im Hundesport gearbeitet, also im Schutzdienst, um genau zu sein. Und Hundesport kann die. Also kann die Frau, kann der Hund und so weiter. Das war aber ein Ding. Ich meine, der Hund war auch, glaube, oh, jetzt muss ich lügen, 10,5 Jahre alt. Auf jeden Fall schon älteres Kaliber und das ganze Leben lang eben im Vorwärtsdenken gearbeitet. So,
Ja.
also im Vorwärtsdrang gearbeitet.
Und wie alt?
Ja, 10,5, glaube
Zehn
ich.
und halb, okay.
10,5 oder 12,5. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber 10,5.
Ja.
Ja. Also da war es ein Ding der Unmöglichkeit, auf die soziale Ebene zu kommen, wenn der Hund das Auto verlassen hat. Also zu Hause, sagt sie, ist die der netteste Hund und der gechillteste Hund, aber sobald es rausgeht, schaltet die komplett ins Arbeiten.
Okay.
Die Evi hatte das gearbeitet und die Evi hat auch gesagt, puh, das war, also hat sie auch mit der Kundin so besprochen, dass da jetzt auch vor allem in dem Alter kein Krieg mehr zu gewinnen ist, logischerweise.
Ja.
Dass man da schon noch immer den Anfang schön sauber gestaltet, aber der Hund hat sofort, also in der Leinenführigkeit, da hast du kein Kommando gesagt, gar nichts, hat sofort in den Hundesport umgeschalten. Also wirklich ist wie nennt man das so, soldatenartig neben ihr hergelaufen und so weiter. Und dann war auch mit Hundebegegnungen fein, weil wenn du die ins Platz gelegt hast, hat die ihr Kommando ausgeführt und alles war gut, ne?
Ja.
Aber man hat dem Hund einfach angesehen und deswegen war die Besitzerin auch da, weil sie eben jetzt in Zukunft anders arbeiten möchte. Man hat dem Hund schon auch angesehen, dass das nicht gesund ist, ne? Und
Ja.
die Besitzerin war auch super verständnisvoll und hat es eben, sie sagt, ja klar, im Ausbilden und so bin ich gut, aber alles andere im Alltag, da tut sie sich halt schwer. Sie hatte dann auch noch einen zweiten Hund, der war gar nicht in der Ausbildung gearbeitet, da hast du halt klare Unterschiede gesehen, ne? Also
Ja.
war richtig, richtig krass zu sehen und das hat gerade da ganz gut dazu gepasst, weil wir eben die Erfahrung am Wochenende auch gemacht haben.
Ja.
Ja, und zum Wochenende Campingseminar. Also HTS Goes Camping ist ja unser Campingseminar, was wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Also da gab es letztes Jahr gab's schon mal was Ähnliches von anderen Trainerkollegen, aber das hat, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht stattgefunden. Deswegen haben wir das Konzept ein bisschen abgewandelt und erneuert und haben das dieses Wochenende, also letztes Wochenende, das erste und einzige Mal in Maidenbeet stattfinden lassen. Und das war Anita. Puh. Puh, puh, puh. Das war ein Seminar der anderen Art. Also meiner Meinung
Warum?
nach, ja, meiner Meinung nach das beste Konzept, was von aus meiner Hand jemals kam. Gut, jetzt habe ich natürlich noch nicht so viel entwickelt und so weiter, aber vom Konzept Ding, also vom ganzen Aufbau her hat mir das einfach am besten gefallen, weil ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von diesen mehrtägigen Seminaren. Also das ging ja von Donnerstagabend an, beziehungsweise war da Anreise und Freitag, Samstag, Sonntag war man ja 24 Stunden fast, außer beim Schlafen mit den Kunden zusammen. Und das ist einfach noch mal was anderes. Es war so schön und deswegen habe ich vorher gesagt, ich sage bewusst Teilnehmerin und nicht Kundin, weil es hat sich so, ja, es war alles so nahbar, es war alles so, man hat sich ab dem zweiten Tag oder schon ab dem ersten Tag hat man sich schon mindestens mal eine halbe Stunde unterhalten. Es war so tiefgründig, es war so, also eine ganz andere Ebene noch mal. Und das haben die Kunden auch wirklich, wirklich widergespiegelt im Feedback. Also es ging so weit, dass sich ein Mann in Tränen aufgelöst hat, weil er so ergriffen war. Also es war so, also natürlich sage ich nicht, wow, das ist ja total geil, wenn jemand weint, aber es war so schön, dieses so herzlich, so, man konnte das gar nicht so richtig greifen. Also das hat, also es ist alles aufgegangen, wirklich alles aufgegangen und es ist wunderschön gewesen. Und das war so richtig erfüllend. Normalerweise ist es auch so, ich fahre nach einem Seminar nach Hause und dann bin ich noch, esse ich noch kurz was, also dusche mich, esse noch was und dann lege ich so eine Viertelstunde im Bett und dann schlafe ich einfach ein, weil ich fertig bin. Und da, ich bin nicht richtig runtergekommen, weil ich noch so ergriffen war, so beseelt irgendwie, so, ja, das, also es war wunderschön einfach. Ich freue mich auf nächstes Jahr, da machen wir dieses Konzept wieder. Dieses Jahr war es einfach wie eine Art Probelauf, war es eigentlich nicht, kannst du so nicht sagen, aber es war einfach einmalig, weil wir gucken mussten, welche Örtlichkeiten braucht's und so weiter. Und das, also das ist voll aufgegangen, voll.
Ja, cool.
Richtig, richtig, richtig schön. Also war
Ja,
kein
diese
klassisches Seminar. Ja.
mehrtägigen Seminare, die können es echt in sich haben.
Ja,
Da ja
ja.
in der Regel oft Teilnehmer oder Kunden durch so verschiedene Phasen gehen. Ne? Es geht mal bergauf, dann ein bisschen bergab,
Ja,
so
ja.
hin und her und vor und zurück. Und das macht natürlich was mit den Leuten, das muss man ganz klar sagen, ja, auf
Ja,
jeden Fall.
und es war eine
Und
Kundin, es war eine Kundin dabei oder eine Teilnehmerin dabei, die war schon auf vielen, vielen anderen Seminaren von uns und die ist auch natürlich absolut in unserer Bubble drin und so weiter. Und die hatte auf jedem Seminar die Schwierigkeit, dass ihr Hund, unkastrierter Rüde, Herdenschutzhund, Mix, sie hat immer geschildert, wie schlimm der in Hundebegegnungen ausrastet, wenn er einem Rüden begegnet und so weiter. Das haben wir auf den ganzen Seminaren nicht so krass gesehen, wie sie das immer geschildert hatte. Und sie war dann immer verzweifelt und hat an sich gezweifelt und hat gesagt, oh, das kann doch nicht sein, dass ich das so extrem auslöse zu Hause. Und dann, und das ist eben das absolut Coole an mehrtägigen Seminaren, dann hat der Hund wirklich ausgepackt und wir konnten das alles von Anfang bis zum Ende arbeiten und haben ihr quasi Werkzeug wieder, also neues Werkzeug nochmal an die Hand geben können, wie sie durch diese Situationen dann durchkommt. Also das ist das, was du meinst, ne? Dass sich dann einfach ab dem zweiten, dritten Tag Dinge zeigen, die du so auf einem Seminar nicht siehst. Noch dazu ist es natürlich, wir haben ja in die Ausschreibung mit reingenommen, dass die Leute sich ja immer wünschen, 24 Stunden einen Trainer an der Hand zu haben und so. Und das ist so meiner Meinung nach der beste Weg, das ansatzweise zu erfüllen. Und so war es dann tatsächlich auch. Also selbst wenn die Kunden alleine oder die Teilnehmer, ich will Teilnehmer sagen, wenn die Teilnehmer alleine Gassi gegangen sind, hast du ja trotzdem einen Blick drauf werfen können, wenn du in der Nähe warst und so. Also man hat alles einfach, wenn du was gesehen hast, konntest du dann sagen, guck mal, mach das lieber so und so. Oder wie geht's dir jetzt damit? Irgendwas ist doch los. Also es war wirklich wunderbar. Wunderbar, wirklich.
Ja, und ich denke, dieses gut, man muss vielleicht trotzdem auch sagen, das ist für euch schon auch anstrengend,
Na
ne?
klar, na
Es ist
klar.
schon ein Riesenunterschied, ob du auf einem Seminar von 10 bis 16 Uhr arbeitest, oder ob quasi die Arbeit eigentlich gar nicht aufhört, ja,
Ja.
weil man immer präsent und immer ansprechbar ist und so weiter.
Ja.
Also, aber natürlich mega effektiv. Ja,
Ja, absolut.
das ist gar keine Frage. Ja,
Also ihr
gut.
lieben Leute da draußen, HTS, Ghost Camping, die Termine werden ja, also die Trainerseminare werden ja jetzt demnächst geplant und so weiter. Freut euch drauf. Einmalig dieses Jahr, nächstes Jahr wollen wir es öfters anbieten. Haut in die Tasten. Ich kann es wirklich empfehlen, weil es war wunderschön und alle Teilnehmer haben schon gesagt, sie wollen eigentlich gar keine Werbung machen, weil sie wollen genau in der Gruppe
Ja.
nochmal genau das Seminar machen. Also wunderschön, einfach
Ja.
wunderschön. Man kann im Zelt schlafen, man kann im Camper schlafen, man kann im Auto schlafen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich freue mich
Ja.
auf jeden, der dabei ist. Ja.
Cool. Vielleicht melde ich mich auch mal an.
Genau, meldest du dich an. Mach mal, erlebe dein Camping.
Genau, erlebe deinen Wohnwagen. Eine Sache wollte ich noch zu dem letzten Wochenende sagen, weil das auch wieder mal so spannend war. Ich mag das ja nicht, wenn Hundetrainer zu uns auf Seminare kommen und nicht sagen, dass sie Hundetrainer sind. Weil ich sowieso anhand der Fragen das Ganze in, ne, gefühlt einer Stunde identifizieren kann, weil ich an den Fragen schon merke, dass da, wo ich weiß ganz genau, das fragt normale Kunden. So. Und diesmal hat es aber eine Teilnehmerin genau andersrum gemacht. Die hat mir noch, bevor das Seminar gestartet ist, hat sie mir erzählt, sie wäre Hundetrainerin.
Ja,
Ich,
cool.
sie war in meiner Welt recht jung, sagte, so jung wäre sie auch nicht, aber ich, also was, keine Ahnung, 25 oder so. Sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nette Person, tolle Hunde. Und die hat halt gesagt, ob ich ihr einen Rat geben könnte, sie wüsste nicht mehr weiter. Sie hat das Gefühl, also sie hatte so eine Phase in ihrem Leben, da ist sie einfach ganz intuitiv mit Hunden umgegangen, hat auch, glaube ich, eine Hundepension oder Dog Walking, eins von beiden, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und er hat gesagt, dass, und dann hat sie aber irgendwann gedacht, ja, ich muss mich ja weiterbilden, ne? So, ne? Aber also schon allein wegen Elva und so. Und sagt, jetzt ist sie mittlerweile total verzweifelt, weil sie gar nichts mehr weiß. Also, ne, weil sie genau unter dieses Phänomen, und ich glaube, das ist nichts, was nur Hundetrainer betrifft, sondern auch unsere Kunden da draußen, gibt es bestimmt welche, ja, speziell die verzweifelt sind, die auf der Suche nach einer Lösung sind. Und man muss ganz klar sagen, wir haben 2025, die Zeiten kannst du nicht mehr vergleichen, wenn du 10 Jahre zurückrechnest, ja. Du hast allein das Internet schlägt dir ja, ne, wenn du googelst einmal Hundetrainer so ungefähr, ja, und dann wirst du erschlagen auf Insta und auf Facebook mit irgendwelchen Angeboten und irgendwelchen Methoden und irgendwelchen ja, Ansätzen. Und ich habe gesagt, kann es total verstehen. Ich kann das so gut verstehen, ja. Ich kenne das auch. Ich hatte die Phase auch, wo ich gedacht habe, Input von allen Seiten und irgendwann bist du bekloppt im Kopf, weil Hunde sich halt immer noch einfach verhalten, ja, und wir nicht sehr viel Zeit haben, uns dahin zu stellen und erstmal zu analysieren, welche Methode jetzt angebracht wird. Da hat er sich nämlich schon längst verhalten, und zwar in der Regel nicht so, wie wir das gerne möchten und so. Und ich habe ihr halt gesagt, pass auf, nimm doch das Wochenende jetzt einfach so, nimmst mal so in dich auf, ohne dir was aufzuschreiben, ohne, ne, zu denken, oh mein Gott, das muss ich mir merken, sondern wir gucken, ob du über diese 2 Tage einfach ein bisschen mehr ins Gefühl bei dir ankommst und damit dann auch deine Intuition ein bisschen angetriggert wird, ja, wieder einfach zu handeln, anstatt großartig nachzudenken. Und ja, und dann begab es sich, dann haben die gearbeitet, die Trainer.
War die aktiv Teilnehmerin?
Ja, Und dann haben die gearbeitet. Und dann war irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund, weil die haben auf der Straße gearbeitet, aus welchem Grund ich nochmal ans Vereinsheim bin, keine Ahnung. Und da saß sie dann da. So, also war nicht mehr bei ihrer Gruppe. Habe ich gedacht, okay. Wollte ja aber auch nichts aufdrängen. Und dann kam die Miriam, unsere Trainerassistentin, und sagt, hey, willst du nicht die zweite Runde noch machen? Und dann hat sie gesagt, sie wäre so wütend, ja, auf sich selbst, dass ihr das eben, ne, nicht gelungen ist, ne, das aus dem Bauch heraus, sondern eben total verkopft. Und dann sagte die Miriam nur zu ihr, ach, komm einfach mit mir mit, ich bin an deiner Seite, wir machen das gemeinsam, ja. Und das war auch so ein Auf und Ab, weißt du, was ich meine? Ja, und die haben das tatsächlich aufgefangen, ja. Also frag mich
Mega.
nicht, wie die Miriam das gemacht hat, aber sie hat wirklich hingekriegt, dass sie wieder bei sich angekommen ist und nicht mehr wütend auf sich war, ja, dass sie irgendwas falsch macht oder so, ja. und tatsächlich begriffen hat, dass man kann gar nichts falsch machen. Man gibt, solange man sein Bestes gibt, ja, kannst du meiner Meinung nach sowieso im Leben nicht viel falsch machen. Es, und es ist auch überhaupt eine ganz tolle Einstellung zum Leben und zu anderen Menschen, davon auszugehen, dass jeder sein Bestes gibt. Was nicht heißt, dass mir das gefällt, ja. Aber einfach davon auszugehen, dass jeder das Beste macht, was er eben kann in dem Moment. Ja, das war noch zu meinem Wochenende. Und ich hätte noch einen Mika niedlich Moment.
Erzähl, hau raus.
Also, man muss wirklich sagen, dass die letzten 4 Wochen mich unfassbar angestrengt haben. Also, ja, ich bin angestrengt, gestresst. Und das merke ich natürlich auch daran, dass mich Situationen mit den Hunden nerven, die mich sonst nie nerven. Und zwar sind es absolute Banalitäten. Ja, so eine Banalität wie, hey du Arsch, warum rennst denn du schon wieder ins Feld rein? Du weißt doch ganz genau, dass du das nicht sollst. Ja. Aber allein die Tatsache, ich muss auf dich einwirken, ja, damit du da wieder rauskommst. Und solche viele Kleinigkeiten. Ich merke das dann immer in dem Moment selbst. Und entschuldige mich so innerlich bei meinen Hunden, weil ich denke, boah, was bist du eigentlich für ein Arschloch, ja? Die können ja überhaupt nichts dafür. Also die können wirklich gar nichts dafür, gar nichts können die dafür, was ich mich hier alles an Arbeit an die Backe gegangen habe. Also die können nichts dafür. Dann kam natürlich hinzu noch, dass die echt auch ein bisschen, also die waren sehr viel allein, weil wir sehr viel unterwegs waren. Ja. Bin nicht mehr jeden Tag rollern gegangen, sondern nur jeden zweiten. Also ich hatte eh schon irgendwie so ein grundschlechtes Gewissen. Naja. Jedenfalls bin ich irgendwie im Wohnzimmer und mein Mann kommt dazu und fragt mich irgendwas. Und ich war ich hatte eine Viertelstunde Jules oder so, um einfach mal kurz 15 Minuten Fernsehen zu gucken. Und dann kommt der um die Ecke und labert mich mit irgendwas voll. Ja, wo ich nur gedacht, bitte, bitte, ich brauche mal eine kurze Pause. Ja, und das auch gesagt habe. So. Und Mika macht, also das, er hat ja schon viele Klopper gebracht, ja. Aber das so in der Art hat er noch nie gemacht. Der ist so, also musst dir vorstellen, ich sitze auf der Couch, meine Füße quasi auf dem Boden. Und dann kam der zwischen meine Beine und hat seinen Kopf so auf meinen Bauch gelegt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Also der kam quasi so auf mich zu und hat dann so seinen Kopf auf meinen Bauch gelegt und hat so gedrückt. Also mehr kann so ein 16 Kilo Hund nicht drücken. Der hat mich richtig in den Sitz gedrückt. Ja. Und hatte so und war ganz bewegungslos. Also nicht steif, sondern so ganz bewegungslos, die Öhrchen ganz arg angeklappt und die ganze Zeit mit dem Blick mich fixiert. Also das war zu krass, weil ich ja dazu neige, in Stresssituationen mich selber nicht mehr wahrzunehmen, also mich selber nicht mehr zu spüren. Da kannst du mich fragen, tut dir irgendwas weh, sag ich, weiß ich nicht. Ja? So. Und der hat durch den Druck, den der gemacht hat, dass ich habe auf einmal meinen Körper wieder gespürt. Also das war wirklich, wirklich ein krasser Moment. Ja, wirklich ein krasser Moment. Ich dachte, ei, 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 ei. Und das hat der danach noch zweimal gemacht. Also das ist, das offensichtlich ist er, ich hatte ja, glaube ich, mal erzählt, dass Rudi einfach geht. Ne? Ja. Wenn ich gestresst bin, dreht er sich um und legt sich irgendwo anders hin. Und der sieht offensichtlich seine Aufgabe darin, irgendwie mich da irgendwie wieder runter zu regulieren oder mir zu helfen, halt mich selber wieder wahrzunehmen. Und das war unglaublich, weil das, ich meine, ich kenne ihn ja jetzt schon ein bisschen, er ist 2 Jahre alt, ne, aber das war neu. Es hat geholfen, vor allen Dingen. Also es hat wirklich geholfen, ja. Ich war dann echt, der ist dann noch so eine Weile haben wir da halt so gesessen. Und dann hast du gemerkt, dass er den Druck so ein bisschen wegnimmt und dann ist er weggegangen und dann bin ich aufgestanden und bin zu meinem Mann gegangen und habe ihm seine Frage beantworten können, ja, in einem relativ stabilen Zustand quasi, ja.
Ja, weißt du, Hund.
Ja.
Dieser Hund, ich weiß nicht, was da noch alles so kommt, ehrlich. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von ihm.
Ja.
Es war schon lange nichts mehr, finde ich, was du
Ja.
erzählt hast, was
Ja.
so krass
Ja.
war. War
Ja.
wahrscheinlich einfach nicht der Anlass dazu.
Ja. Ja.
Dieser
Aber das
Hund.
ist ja, also, wobei ich ganz kurz noch erzählen kann, was ich auch erlebt habe. Das kann purer Zufall sein. Also wahrscheinlich werden jetzt auch 90% der Leute sagen, purer Zufall. Ich habe Rudi ja als Ablenkung eingesetzt bei Rudelharmonie. Und ich glaube, nach dem dritten, vierten Mal auf einmal kommt er auf drei Beinen zu mir zurück. Nicht rechts, nicht hinten rechts. Da wissen wir ja, dass er ein Problem hat, sondern hinten. Dann habe ich mich halt da zu ihm runtergebeugt und habe alles, weil das war so ein bisschen steinig da. Ich habe gedacht, vielleicht hat er einen Stein, im, weißt du, im, unter der, in der Pfote drin oder so. Habe alles durchbewegt und so und war aber nichts, also nichts zu sehen. Aber ich habe natürlich gesagt, jetzt ich packe den weg, ne? Keine Experimente. Er hat dann auch wieder aufgetreten, nicht gut. Also mittlerweile läuft er wieder einwandfrei, aber dort vor Ort halt nicht. So, jetzt pass auf. Da hat sich also mein Hund irgendwie wehgetan, ja? Ich mache die Leine dran, weil da war Straße. Ich laufe zum Auto zurück. Jules, das ist kein Witz. Und auf einmal denke ich, oh, was tut mir denn da hinten rechts weh? Richtig so ein, also wie ein geklemmter Nerv oder was? Ja, jetzt nicht so schlimm, aber spürbar, ja. Und ich denke so, das ist doch jetzt nicht wahr. Ne? Also wie gesagt, die meisten Leute werden sagen, das ist Zufall, aber ich weiß, dass wenn du eine besondere Verbindung zu einem Lebewesen, das kann natürlich auch ein Mensch sein, hast, dann tauscht man sich da auf Ebenen aus, sag ich mal, wo der Verstand nicht mehr richtig hinterherkommt. Ja. Ja. Und
Das
jetzt
ist
läuft
doch.
er besser und ich laufe auch wieder besser.
Ja, Gott sei Dank.
Gut, meine Liebe, dann haben wir es für heute.
Ja,
Ich
auf
gehe
jeden
mal
Fall.
weiter vorbereiten für Erlebe deinen Hund, gell?
Das magst du.
So machen wir
Und
das.
wir hören uns in zwei
Oh,
Wochen.
wir hören uns in 2 Wochen. Tschüssi.
Tschüssi.